Wer redet, ist nicht tot. Ein Kulturpodcast von Tano Gerke und Jonas Marhaun.
Jonas, weißt du, was heute Besonderes ist?
18. oder?
Ja.
Es ist nach Stauffenberg Geburtstag, vor Celan Geburtstag. Was ist?
Unsere 7. Folge. Wir nehmen jetzt die 7. Folge auf.
Die 7 ist ja auch eine sehr wichtige Zahl, sowohl deswegen für Celan als auch für Stauffenberg, oder?
Mit Sicherheit. Für wen ist die 7 keine wichtige Zahl, ist die Frage. Aber ich glaube, wir müssen mal ein bisschen näher dran noch. Ja, die 7 ist doch die beste Zahl, oder? Die interessanteste, die schönste.
Aber für alle?
Im asiatischen Raum nicht, ist eine Unglückszahl, habe ich gehört.
Hast du Lieblingsworte mit 7?
Spontan nicht, du?
Ich hab in München meinem 7-Schläfer das Leben gerettet.
Und wie hast du das gemacht? So, was machst du?
Ja, natürlich. Wenn mich sozialer Zwang irgendwie auf die Schiene setzt, dann fahre ich da auch. Und was denn das Wort ist, der lag da so halbtot auf der Terrasse von meiner Münchner Verbindung. Und da hat, natürlich, ich hätte den niemals gerettet, aber da hat ein Typ, mit dem ich ja immer so rumhing und über Wagner und so geredet habe, gesagt, ja, irgendwie müssen wir den doch retten, oder? Und ich sagte, ja, ich habe sonst nichts vor. Und dann haben wir den gerettet und sind durch die ganze
Welt... Hast du ihn angefasst auch, richtig?
Nein, das hat alle, um Gottes Willen.
Das hätte ich auch schwer vorstellen.
Das hat alles der Typ gemacht. Und dann sind wir hin, wir mussten uns erkundigen, es war ein Feiertag, es war irgendwie Sonntag oder so, wir mussten uns erkundigen im Münchner Raum, wo gibt es 7-Schläfer-kundige Leute?
Das ist nicht so leicht.
Das ist nicht so leicht. Da haben wir so eine Frau gefunden, die privat 7-Schläfer gerettet hat.
Und wie habt ihr die gefunden? Über das Internet?
Wahrscheinlich. Oder angerufen, das hat alles der Dings. Ich kann den Namen nicht immer, der Name ist so einzigartig, dass man sofort wissen würde.
Und wir hatten ja letztens im Podcast schon Probleme, da mussten wir ja rumschneiden. Mitten in der Nacht musste ich noch YouTube-Editor anschmeißen, weil wir da Sachen genannt hatten, die ich rausschneiden musste. Also, sei gegrüßt, Robert. Aber damit lassen wir es auch.
Gut.
Ist das schon wieder zu? Nein.
Naja, aber dass wir jetzt im 7. Podcast zum 2. Mal diesen Robert grüßt, ich meine, er ist schon ein toller Typ, aber ich meine, es gibt
auch... Ich habe ihn auch gesagt, also ich hatte ein bisschen mehr Euphorie erwartet, dass wir ihn denn grüßen, aber das kam nicht, naja.
Aber das sind wir jetzt beim Thema, ja?
Da sind wir beim Thema.
Von wegen Stichwort mehr Euphorie erwartet, ja? Erzähl doch mal, Tano, von deinem Problem.
Von meinem Problem. Ja, es ist November und es...
Es ist November und der Regen... kriecht durch die Kleider auf die Haut. Ich gehe alleine auf den Wegen, die mir von Jugend an... Das ist doch von Alexandra die Version von diesen roten Ballons, dieses französische Lied, weil ich mich nicht traue, französisch auszusprechen, weil ich es ja nicht kann. Ne? Aber Alexandra, du weißt, Club 27 hat sie eröffnet. Mhm. 19, du hast keine Ahnung, wovon ich rede.
Nein.
Gut. Kennst du noch Alexandra?
Nein, ich glaube nicht.
Aber du bist doch grün mit ihrem Song Mein Freund der Baum. Mein Freund, der Baum ist tot.
Nee, das kenne ich nicht.
Er starb im ersten Morgenrot oder so, ja. Bald wächst ein Haus aus Glas und Stein dort, wo er stand. Keine Ahnung. Ja, und die hat eben den Club 27, ja. Denken wir alle, Kurt Cobain und die ganzen krassen Leute. Aber der hat die ja erfunden, als sie...
Gibt es denn eigentlich diesen Club 27? Gehören da auch welche zu? Nicht aus dieser Rockschiene? So klar, wen hat man? Jimi Hendrix?
Janis Joplin? Amy Winehouse?
Amy Winehouse? Kurt Cobain? Aber das war's, das ist so ein Rocker-Ding, ne, anscheinend.
Ja, gut, das ist die Frage, wie eng du das siehst, ja. Irgendwelche 27-Jährigen findest du immer.
Ja, weil das so getan wurde mit 27, ist auch die 7 drin. Naja, gut, egal. Wir wollten zurück zum Thema, zur eigentlichen Frage, die wir...
Ja, ich kann auch mehr über diesen 7-Schläfer
erzählen. Ja, okay, jetzt...
Nein, 27,
7. Alles bloß gerettet, 27,
ja,
7
Schläfer, 7 Bürgen. 7 Rumänien. Bürgen, dass wir darauf nicht kamen.
Da kommen wir doch jetzt.
Ja gut, dann sag mal was dazu.
Siebenbürgen war ich leider noch nicht, war schon in Rumänien, aber in Siebenbürgen noch nicht. Und es gibt diesen Hans Bergel, ne, der schreibt Romane aus Siebenbürgen.
Ja, guter alter Freund vom Wolf von Eichelburg. Kennst du den auch? Gut.
Das wäre ja, kann ich gar nicht. Wir haben einmal, haben wir zusammen jemanden aus Siebenbürgen kennengelernt? Habe ich einmal.
Ach, das war doch dieser Mediziner aus Ding. Ja, wir wollen nicht sagen, wo wir ihn kennengelernt haben. Ja.
Nee, das sagen wir nicht, aber wir haben ihn zufällig getroffen.
Genau.
In der Peripherie, sozusagen.
In der Peripherie, ja. Was soll man sagen? Die 7. Sagst du, wenn irgendwas zum 7. Mal passiert, dass es zum 7. Mal passiert oder zum 7. Mal?
Bildungssprachlich müsste man sagen 7., ne?
Weiß ich nicht.
Also wenn ich schreibe, würde ich wahrscheinlich 7. sagen, ansonsten sage ich jetzt 7.
Ja, aber bevor ich so ein Gedichtband den 7. Ring nenne, dann lasse ich es doch direkt, oder?
Ja, das stimmt.
Es sollte schon das 7. sein. Oder hier Anna Segers, gibt's doch auch, das heißt es nicht so, das 7. Kreuz.
Ah, ja.
Und die weil sie halt, hast du mal Deutsch sprechen gehört an der Seegas?
Nee.
Sollte ich? Nee, Stichwort Ostblock und so, da wo du immer hinreist, da kam die ja auch her und konnte dementsprechend Hochdeutsch und die kommt ja aus Mainz irgendwie, ja. Aber unschön, ja. Mhm. Das siebte Kreuz zu schreiben, das noch nicht mal das siebente Kreuz zu nennen.
Ja, das sollte man nicht tun. Aber wenn wir jetzt so darüber sprechen, siebte kann man sagen. Gut, ich denke, über die sieben haben wir jetzt auch genug gesagt. Aber es gibt noch sieben Teile unserer Lyrikreihe. Nicht also kein Zufall, dass es sieben sind auch, ne?
Ja.
Genau. Die, wenn wir vielleicht bald fortsetzen, oder doch, werden wir bestimmt bald fortsetzen, oder? Mit, soll man sagen, mit wem? Möchtest du sagen, mit wem wir den fortsetzen möchten?
Ja, Tano hat, als ich anregen wollte, das mit irgendwelchen ganz anderen Leuten zu machen, dass es ja vollkommen klar sei, sagte Tano, wer jetzt drankommt nach George und Ben, das könne ja nur der Holde Hölderlin sein.
Ja. Ja. Und darauf haben wir uns auch geeinigt, oder? Kam kein Widerspruch.
Und warum ist das so klar?
Ja, weil ich finde, das ist so... Für mich war das irgendwie klar, bedarf keiner Begründung, oder?
Ja, ich weiß nicht, also weder chronologisch noch von den
Pathos. Chronologisch war...
Also ich finde, wenn, dann hätte es ja heißen müssen Ben-George Hölderlin. Aber George Ben-Hölderlin, das ist doch ein bisschen Zickzack, ne?
Ja, aber ist denn gar nicht, Anbruch ist doch Zickzack auch. Unser Podcast ist doch auch das reinste Zickzack. Oder nicht, das reinste Spießrutenlaufen.
Ist Zickzack ein Anagramm auf Tzatziki?
Nee, ich glaube nicht.
Aber Derrida ist ein Anagramm auf Dreirad.
Das wusste ich noch nicht. So, es ist November. Ich mache jetzt mal eine Kerze an, um das Ganze stimmungsvoller aufzuladen.
Wunderbar.
Genau, es ist November und...
Kerze. Von Durst Grünbein gibt es auch den Essayband oder Gedichtband, die Zündkerzen. Ne? Mhm. Aber ich habe neulich von einem Freund gehört, dass sie nicht zünden.
Okay. Durst Grünbein, ja, muss man das...
Aber Durst Grünbein,
findest du den Namen gut?
Nee, aber Respekt. Also man kann auch Respekt haben vor Sachen, die man nicht selber irgendwie sich umhängen würde. Aber Durst Grünbein, das muss man erstmal schaffen, oder?
Mhm. Ja. Weiß ich nicht. Also ich finde, der Name klingt schon irgendwie nicht nach... Naja, also es gibt bessere, schönere Namen. Also, ja. Es ist November. Die und Stimmung, genau, es ist November, es regnet. Die Stimmung wird ein bisschen bedächtiger. Wir steuern auf die Adventszeit zu. Und wir, oder beziehungsweise, nee, eigentlich waren es wir, haben uns die Frage gestellt, wofür machen wir das eigentlich alles? Das sind ja immer so Fragen, die auch am Ende des Jahres auftauchen, gerade wenn es regnet. Und wir haben irgendwie... Eine richtige Antwort haben wir nicht gefunden, ne?
Ja, du nicht, weil du die Frage gestellt hast. Wer so eine Frage stellt, dem wird auch keine Antwort beschieden, denn wie sagt Angelus Silesius, die Rose kennt kein Warum. Sie blüht nur, weil sie blüht.
Aber sind wir denn die Rosen?
Nee, so aber richtig, ist, oder? Welche Pflanze ist Anbruch? Noch so eine Frage für die Kommentarsektion. Ja, ich würde sagen, wir sind eine anständige Fuchs hier.
Wir lassen... Ja?
Ich weiß gar nicht, was eine Fuchs hier ist, aber ich habe es auf der Hinfahrt bei Egon Friedell gelesen. Über den Mops als repräsentativen Hund der Gründerzeit und die Fuchsia als Pflanze der Gründerzeit, wo ich mir dachte, wenn der das behauptet, wird wohl was dran sein.
Das stimmt, Egon Friedell. Ja. Okay, aber könnt ihr vielleicht in den Kommentarspalten euch was überlegen, was die passende Pflanze wäre? Vielleicht Botaniker fragen. Also du arbeitest hier richtig das Ding durch, Kulturgeschichte der Neuzeit, 1200 Seiten.
Ja, und da werden auch Beleidigungen werden einem geschenkt wie... Wie ich eben sagte, ne? Vorstadtgehirn und so.
Aber das ist weniger ideengeschichtlich aufgebaut als so einfach materiell orientiert. Oder was ist das überhaupt?
Also es ist irgendwie ein Typ, der Egon Friedell, der ja wohl Jude war, aber mit seiner jüdischen Mutter da keine guten Erfahrungen gemacht hat und deswegen immer so ein bisschen in Schlingern geriet zwischen diesen bekannten Kampflinien. Auf jeden Fall, der Egon Friedell ist ein Typ, der schon so ein Bon Vivant war und im Leben einfach alles Mögliche gemacht hat und dann auch noch solche Schinken hier geschrieben hat. Man muss ganz ehrlich sagen, wer 19, 20, 30 oder so schreibt und den Anspruch hat, eine Kulturgeschichte der Neuzeit zu schreiben und das sind dann irgendwie 1500 Seiten, der kann eigentlich nur sich selbst beim Schreiben sagen, Augen zu und durch. Und mit der Sense da, da ist das vollkommen klar, da kann niemals was Gescheites mehr rauskommen. Aber dass der in dem Bewusstsein trotzdem das geschrieben hat, dafür kann man doch schon mal den Hut lüften.
Okay. Meinst du auch, Augen zu und durch wäre eine Devise, der wir folgen sollten?
Wäre uns das neu?
Ja, so weiß ich nicht. Also die Frage ist ja auch, die wir uns eben gestellt haben, wer hört diesen Podcast überhaupt? Warum machen wir das überhaupt, den Podcast Anbruch? Was ist die Zielgruppe? Warum machen ausgerechnet wir das? Passen wir überhaupt da rein? Oder müssten wir eigentlich was ganz anderes machen, nämlich in Los Angeles im Pool liegen, wie du eben gesagt hast?
Ja, das ist niemals so. Ein Muss. Ja, das wird, also zumindest nicht...
Gehören wir da eher hin als jetzt hier? in traurigen Novembertagen in der Dachgeschosswohnung einen Podcast aufzunehmen.
Ja, so, um es mal so zu sagen, Tano hat eben sehr ernsthaft auch gefragt. Das hat mich doch überrascht. Ich kenne diese Grundgedanken bei ihm, aber jetzt noch und dann in dieser Ernsthaftigkeit habe ich es dann doch nicht mehr erwartet. Und zwar, warum wird aus Anbruch nicht das, was irgendwelche hoffnungsvollen Gemüter mal gehofft haben, dass es wird? Und zwar...
Mit gemütungsvollen Gemütern meinst du jetzt mich oder auch?
Nee, auch. Man weiß schon, dass man von dieser Zeit nicht so viel erwarten darf und dass man, wenn man irgendwo noch was finden will, was, jetzt muss ich wieder auf meine Sprache achten, was es wert ist, gefunden zu werden. Ich hätte jetzt fast mit so Worten wie lebenswert und so angefangen. Auf jeden Fall, wenn man irgendwo in dieser Welt noch was finden will, was es wert ist, gefunden zu werden, dann muss man es wahrscheinlich erst selber da verstecken. Das ist wie bei einem, wenn du irgendwie mit Kinder Ostereiersuche machst, dann musst du, wenn du dieser traurigen, melancholischen Erwachsenenwelt lebst, weißt du, dass kein Weg daran vorbeiführt, selber die Eier zu verstecken. Weil wenn du das nicht tust, finden die Kinder keine Eier. Und das ist natürlich dann kein schöner Tag.
Das ist ja schön, ja, das stimmt.
Das ist eine sehr tiefgründige Metapher. Ne?
Wirklich, ja, die ist großartig. Hörer werden sich freuen. Ja, die Frage ist halt auch so ein bisschen, so gibt es, also ich meine, klar, uns gibt es jetzt hier, dann gibt es vielleicht noch eine Handvoll anderer, die es gibt, die da irgendwie reinpassen, aber gibt es, also die Leute, von denen wir erwarten, dass sie das hören, gibt es die schon, die das lesen? Also wir erwarten ja gar nicht, dass viele Leute das hören, wie ich auch schon gesagt habe, wir machen das ja auch aus Selbstunterhaltung, weil es Spaß macht, ganz einfach, ne? Aber wir erwarten ja auch schon, dass das ein gewisser Typ von Leuten hört. Das ist ja klar, auch was am Anfang schon rauskam, dass so die ganz spießigen Bildungsbürger, für die ist das nichts, das ist eher so was für die Künftigen. Oder?
Ja, also Tano hat ja mich hier als Figur in diesem ganzen Podcast bestellt und abgestellt auf die Außenwirkung, dass irgendwelche Leute, die er jetzt gerade spießig nennt, also wirkliche Konservative, dass die teilweise angeekelt, aber schon mit einer weiter bestehenden Grundsympathie zuhören.
Weil bei einem Unfall. So.
Ja, genau. Weil die ahnen, dass ich innerlich, wenn mich Tano lassen würde, genauso wäre, wie sie sich wünschen, dass man ist. Leider muss ich denen ehrlicherweise sagen... ich bin nicht so. Wenn man mich lässt, wäre ich bei den Grünen oder in Los Angeles. Und das ist leider die Wahrheit. Wir haben eben haben wir über Atmosphäre gesprochen. Ich sag mal so, bestimmte rechte Parteien haben vielleicht Recht in bestimmten Dingen.
Das, rein rational, ja, so argumentativ, ja.
Ja, das ist aber nicht der Faktor. Das kann er nie, das war er nie und das wird er auch nicht mehr sein in diesem Leben.
Das war ja aber auch nicht nur, das ist ja nicht nur argumentativ, sondern auch in sich nach außen hin geben. Also wenn wir jetzt mal an diese populäre Jugendbewegung denken, die es gab, die es jetzt bald wahrscheinlich nicht mehr gibt, rechts mit so einem Gelb. Gelb ist ziemlich dominant, die Farbe da und so.
Ja.
Die haben ja auch gedacht irgendwie, es kommt da auf Recht haben an und so der große Austausch, das ist es jetzt. Und hier, guckt eure Zahlen an. Und aber irgendwie, das ist alles nichts geworden. Und da kann man jetzt auch nicht die Schuld den Medien geben und sagen, ja, ihr habt uns als böse Nazis und, weiß ich nicht, Biologisten dargestellt und so. Aber wie du sagst, die Stimmung kam einfach nicht rüber. Es waren halt die Stimmung, die auch sie selbst erzeugt haben, war halt so dieses Kämpferische, was irgendwie nicht mehr passt. Zu wenig gejazzt, um so zu sagen, oder?
Natürlich, also ich warte darauf, dass irgendwie, wenn die Parteien Erfolg haben wollen, ja, dass sie irgendwie so, wie es in anderen Parteien, Untergruppen für Häkelarbeit und, was weiß ich, Frosch über die Straße Tragungen gibt, ja, dass es in der AfD oder in der FPÖ bald Untergruppen für, was weiß ich, 42nd Street und Musical Aufführungen gibt, weil ohne das wird man verlieren, ganz ehrlich.
Ja, das ist das, genau. Und das hat, bei der Jugendbewegung hat man es ja jetzt gesehen, das wollte ich sagen. Das hast du gesehen, das hat nicht funktioniert. Dann nur so, hau drauf und.
Ich sag mal so, man kann das, was die Jugendbewegung versucht hat, kann man als Einzelner, wenn man. Was man, das gibt es kein Wort dafür, wie man da sein muss, ja. Wenn man doch solipsistisch genug ist, kann man da als Einzelner das noch darstellen, als Ganzheit. Aber wenn man irgendwie sagt, ich bin. Heroisch, ich bin pathetisch und ich sage euch das alles über Twitter. Da ist doch, musst du da noch ein Wort zu sagen? Da ist doch vollkommen klar, dass das ganze Weltbild irgendwie einem allein schon durch diesen performativen Widerspruch auseinanderfliegt.
Ja, der Punkt ist ja auch, dass es bei linken Jugendbewegungen im weitesten Sinne, also bei den Grünen angefangen oder wo auch immer angefangen, es ging auch immer um Spaß bei der ganzen Sache. Und das ist ja für Rechte eigentlich so ein rotes Tuch. Spaß darf man ja nicht haben. Und Selbstironie auch erst recht nicht. und sowieso muss alles ganz ernst sein und um 18 Uhr gibt es Abendbrot und solche Geschichten. Und damit holst du ja heutzutage keinen mehr ab.
Ja, aber das zeigt ja, dass die, die sich heute rechts nennen, eigentlich Prätendenten sind und die beleidigen, die sich damals rechts nannten, als ich mich auch noch rechts genannt hätte, ja. Und zwar, wer hatte denn mehr Spaß vor 1780 als die hohe Gesellschaft in ihren Schäferstündchen, ja? So geht Spaß.
Das ist quasi das Pendant zum im Pool liegen Los Angeles damals.
Das wollte ich gerade sagen, ja. Wir sind wieder voll auf einer Wellenlänge, ja. Von einer Poolwellenlänge, ja. Auf jeden Fall, nach 1780, ja, kommen dann Leute, die wirklich zu wenig Spaß im Leben hatten, ja. Die gesagt haben, Schicksale von irgendwelchen Geknechteten müssen gerecht werden und Verfassung hier, auch Verfassung, ja? Ja. Also wer, der Spaß im Leben haben will, gibt sich denn eine Verfassung?
Ja, das stimmt, ja.
Hast du das schon mal auf dem Kindergeburtstag oder so gehört, dass man sagt, was machen wir jetzt zwischen blinde Kuh und Kuchen?
Verfassung.
Wir geben uns eine Verfassung. Das ist doch, also da kann kein Spaß bei rumkommen.
Ich war auch sehr spaßbefreit in dem Auftreten dann und insgesamt.
Natürlich, Kult der Vernunft und so, da geht man lieber fast noch in die Kirche, ja.
Kult der Vernunft hat wenig mit Spaß zu tun.
Eben.
Und,
ja, aber die Frage ist, in der heutigen Welt, gibt es da überhaupt noch jemanden, der in dieser für diese Spaßfraktion steht?
Oder sind wir da, abgesehen von uns?
Ja, wir sind da zu zweit, habe ich das Gefühl.
Das habe ich auch das Gefühl, das ist komisch. Oder ich meine, oder es gibt viele Heuchler, die sich das dann halt, die dann abends zu Hause wirklich sich den Spaß woanders holen und dann tagsüber ganz ernst tun und auch ernst sind.
Ja, also meist hoch die Hände Wochenende, oder?
Genau, das meinte ich. Das wahrscheinlich, das könnte es sein. Aber ja. So das ganze Leben mit... Oder vor allem Dinge dann, die eigentlich ernsthaft sein müssen, mit Spaß zu vermischen, das kommt nicht gut an. Obwohl wir eigentlich denken, das ist ja genau das, was unsere Zeit ausmacht.
Ich meine, meine Devise wäre ja auch, wenn schon ernst im Leben, dann immer nur so viel ernst, wie das Leben dir auferlegt. Aber wenn Leute in einer Zeit, wo die alles überall herbeziehen können, sagen, aber ich will einen Acker und ich will Nutztiere, damit ich mich fühle, als wäre ich irgendwie gestellt vor die harten Aufgaben, vor den Wechsel der Gezeiten und so. Wer kann das denn ernst nehmen, 2019?
Ja, komisch, oder?
Finde ich sehr komisch.
Ja. Und deswegen, wir dachten ja, also was wir ja denken, ist, es müsste ja viel eigentlich mehr Leute geben, als mehr Leute wie uns geben, wo man denken, ja, das ist doch...
Also ich übersetze mal den Zuhörern jetzt, was Tano sagen will. Leute, die ungefähr euren Horizont haben, aber die cooler sind als ihr.
Nee, das wollte ich nicht sagen. Es gibt ja die zuhören. Naja, lassen wir das. Nee, ich freue mich ja über Zuhörer, aber mir hat irgendwie gedacht, also was du ja auch eben sagtest, ich glaube, wir sprechen also den größten Teil zu Leuten, die es einfach noch nicht gibt. Oder die müssen erst durch uns zu denen werden, die sie sein sollen oder so irgendwie.
Aber das ist ja für die ganzen ich meine, wer irgendwann jemals was zu sagen hatte, was nicht irgendwie die Nachbarschaft jetzt akut interessiert hat, ja, das gilt ja auch für die meisten Lyriker und so und die Philosophen überhaupt, die was drauf hatten, ja, der spricht das ja immer in so ein transhistorisches Dunkel hinein, wo er
wie hofft, wir auch gerade.
Natürlich, ja, guten Tag, transhistorisches Dunkel, mein Kindheitsfreund. Auf jeden Fall, irgendwann hofft man dann, dass es so lange nachhallt in diesem Zwischenraum, dass es ans Ohr von sehr fernen Zeiten und fernen Räumen dringt, zu Leuten, die sagen, endlich hat mein Leben einen Sinn. Leider zu spät für die, die ihn mir gaben durch ihre Podcasts, aber immerhin rechtzeitig für mich.
Ja, das stimmt. Ich meine, das ist ja auch, wie gesagt, auch Hölderlin hatten wir auch letztes Mal schon. Da kam ja der ganze Ruhm, kam ja auch erst später, nach dem Tod. Also nicht, dass wir uns mit Hölderlin vergleichen wollen, aber mit der Progressivität, mit dem, was wir machen vielleicht. Nicht mit der Genialität, das will uns natürlich nicht anmaßen. Ich mir zumindest nicht, du dir sicherlich, aber...
Wer ist von uns eher Hölderlin? Und wer ist ein anderer?
Weder noch. Oder? Bist du ein Hölderlin?
Nee, wer ist schon wie Hölderlin, oder?
Gibt es, glaube ich, nicht.
Ne? Gibt es, glaube ich, nicht. Vor allem auch, da wir beide nicht wissen, wie Hölderlin war. Ne? Nee. Wir haben ja letztes Mal gemerkt, der Name klingt so gut, wenn man sagt, ach, Hölderlin, aber Ahnung
klingt haben wir... Klingt fast so gut wie Hyperion.
Du hast Grünbein.
Nee, das jetzt in einem Hyperion. Aber den setzen wir nicht in den Titel. Ne? Du hast Grünbein,
no, besser nicht,
Sieben
besser
Schläfer nicht. Und weiß ich nicht.
Grünbein, Siebenschläfer, Transistor.
Ich glaube, dann klingt wirklich niemand mehr drauf.
Ja, aber umso... dunkler, also umso transhistorischer das Dunkel. Hey, keine Ahnung. Aber wer draufklickt, ganz ehrlich, wir sind in einer Größenordnung, wo das Schielen danach, wer draufklickt, noch peinlicher ist, als es ohnehin schon wäre.
Deswegen darf man das auch nicht mehr machen. Wir auch
eben,
nicht.
Eben, eben.
Wir gehen dann nach dem Klang eigentlich eher.
Ja,
vor allem Dreiklang.
George und so, ne, die Krönungszahl birgt jede Möglichkeit. Es hat keinen Sinn. Gerade in der heutigen Zeit, die so vermasst ist, ja. Wenn du, wenn ich jetzt weiterrede, dann kommt so ein Menschenbild raus, was uns nicht förderlich
sag,
ist. Ne?
Sag.
Also ich will nur sagen, man kann ja die Erfahrung durchaus im Alltag auch heute machen, dass es Menschen gibt, Einzelne, ich spreche hier nicht von uns beiden hier, sondern von irgendwelchen, die irgendwie sehr viel aufwiegen. Ich will jetzt nicht sagen, wie viel, weil ich mich nicht angreifbar machen will, aber schon einiges.
Meinst du die, um das mal zu übersetzen, die gut tun für dich persönlich?
Die was?
Die dir gut tun, wenn du sie triffst.
Die mir gut tun, wenn ich
sie triffst. Gibt es sowas? Es gibt ja manche Leute, die freuen sich, wenn sie andere Leute sehen. Und die nehmen und denken, na toll, gibt es das bei dir? Nein, ne? Aber egal, wir machen einen Themensprung. Eben im Zug hast du jemanden getroffen.
Ja, dir gut. Von wegen Freuen. Das ist immer so bei Leuten, wo ich denke, also erstens, ja, wenn du von Leuten weißt, dass du sie gerade erkennst und dass du weißt, wer die sind, dann ist immer die Frage, wer hat wen zuerst erkannt? Und ich wette für mein ganzes Leben, ich war immer der, der es zuerst erkannt hat und der deswegen zuerst versucht hat, der ganzen Situation abzuhelfen, dadurch, dass man ein paar Schritte zurückdreht, sich umdreht, dass man einfach aus dem Weg geht, ja, weil das kann nichts Gutes bedeuten.
Hast du das, war das eben auch ja, so?
Ja, natürlich, es kann nichts Gutes bedeuten, wenn man Leute trifft, die man kennt.
Allein schon. Das finde ich auch meistens unangenehm,
ja.
Gerade dann auf so Bahnfahrten, wo du dann gezwungen bist. Du kommst nicht weg.
Nee, auch diese Gewissheit irgendwie, dass du dem nicht entrinnen kannst, weil den kennst du halt jetzt. Das zeigt dir auch, dass entgegen deinem ganzen Wünschen und Wollen, dass du irgendwie in dieser Matrix, in dieser Gesellschaft drin bist, ja? Weil irgendwoher muss ich den erkennen. Das heißt, ich war schon mal draußen, da habe ich mit dem gesprochen und so. Und das persönlich, das zerstört irgendwie meinen ganzen Selbstentwurf.
Okay, aber so schlimm war es eben nicht, oder doch?
Nee, es war eine nette, kurzweilige, auch
kurze... Willst du sagen, wen du getroffen hast? Oder nicht?
Den Jonathan von der Jugendbewegung. Ich sag mal so, es ist eh jetzt klar, den Waldgänger, den berühmten Twitter-Waldgänger, fast so berühmt wie Prinz Vogelfrei. Und der hat mir eben, also erstens hat er gemeint, unseren Podcast verfolgt er ja auch und der meinte...
Liest du das ab?
Nein, ich hab mir nur in Egon Friedell aufgeschrieben.
Was er gesagt hat.
Nein, das, um Gottes Willen.
Das nicht vergisst.
Ich schreibe mir nur auf, was ich mir dazu gedacht habe, was andere gesagt haben.
Also er sagte.
Also, er fragte, wie läuft der Podcast so? Und ich sagte der Wahrheit entsprechend, wir haben jetzt auch erst 6 Folgen und es muss natürlich noch deutlich besser werden. Also wir sind schon besser als der Rest, aber was unsere Ansprüche angeht.
Ja.
Und dann sage ich halt, wir hatten darüber gesprochen davor, dass die allermeisten sogenannten Konservativen ja nicht das Volk irgendwie retten wollen, wie es heute ist, sondern die glauben, die retten mit diesem Volk ein unbeschriebenes Blatt oder eine Katze im Sack. Und wenn die Katze irgendwann in Friedenszeiten wieder aus dem Sack kommt, dann dressieren die Katze, dass es wieder eine richtige, anmutige Katze wird. Aber unsere heutige Volkskatze ist viel zu fett und dumm. Die Volkskatze kann auch nicht mal mehr ein Gedicht auswendig. Und deswegen sagen die meisten Rechten heute, wenn die wüssten, dass die Volkskatze im Sack, die jetzt gerettet wird, immer dieselbe Volkskatze bleiben würde, die sie jetzt ist, würden sie den Sack wegwerfen. Aber das ist Martin, egal. Auf jeden Fall, ausgehend, rafft das noch jemand?
Ich gebe mir Mühe, aber ich bin jetzt gespannt. Wenn jetzt der Punkt kommt, worauf du hinaus willst, bestimmt.
Der Punkt, worauf ich hinaus wollte, ist, man muss Sachen, die irgendwann mal besser werden können, erstmal so lange machen und nicht abgebrochen haben, dass sie dann irgendwann besser werden können. Und
also das, ist das ein Ruf zum Durchhaltevermögen?
Ja, das verbindet
an mich,
das,
an dich, an alle.
Ich habe diesem Jonathan gesagt, auch sehr zu Recht, wie ich finde, unser Podcast ist wie das deutsche Volk. Das heißt,
ach ja, Jonas eben im Auto angeteasert, wollte es mir nicht verraten. Deswegen
ja, ich werde jetzt das auch heißt, Zeuge, das heißt, beide, sowohl der Podcast als auch dieses sogenannte deutsche Volk sind heute nicht in ihrer besten Verfassung. Aber wenn wir das jetzt, von wegen Verfassung, ja, aber wenn wir das jetzt alles komplett lassen und sagen, das war's, ja, dann ist irgendwie ja auch nichts gewonnen, oder?
Welche Rolle nehmen wir beiden denn, wenn wir das deutsche Volk sind? Welche Rolle spiele ich da? Wenn ich mal fragen darf. Oder welche Rolle spielst du? Oder wir einfach als Duo sind, also das,
ja,
ich verstehe, was du damit sagen willst. So halb.
Nee, ich sag mal so, wir müssen eh noch zu den wichtigen Begriffen gleich kommen. Ja, so Volk, Nation, Patriotismus und so. Und wir müssen auch dazu kommen.
Wenn die Zuschauer schon mal ihre Klatter
rausholen. Ja, genau. Holt mal die Klatter raus und stellt euch einen Eimer hin und so. Weil wenn wir jetzt in den Themen kommen, ist für euch leider auch klar, wir haben zu den Themen nichts großartig Neues zu sagen, wenn ihr ZDF-Zuschauer seid. Ja, wir haben nur das zu sagen, was alle anderen auch sagen. Wir finden das ein bisschen doof, peinlich, veraltet und zu wenig selbstironisch. Und dazu stehen wir auch. Die Sache ist nur, was das Volk und was den Podcast angeht. Ich habe dann Jonathan gesagt, wenn wir das deutsche Volk jetzt retten, wie es ist, dann retten wir ein Volk, das noch nicht mal mehr Gedichte kann. Wenn wir aber das deutsche Volk, wie es jetzt ist, nicht retten, dann haben wir in 100 Jahren eine Welt, in der man nicht mal mehr wissen wird, was ein Gedicht war. Das war
also dann lieber die verfettete dumme Katze retten, sozusagen.
Die fette Katze retten, die manche auf, in diesem Lager immer noch Deutschland nennen. Ja.
Die auf Diät setzen. Auf Diät setzen, das ist für mich übrigens auch ein Schlüsselbegriff, weil überall, wo ich auftauche, die Leute haben immer Angst, dass sie zu kurz kommen. Das finde ich das Schlimmste an unserem Jahrhundert. Die Leute wollen immer mehr und denken und suchen sich das dickste Stück Wurst an der Theke raus und die wollen immer mehr. Und wenn du einen Kaffee ausschenkst, dann sagen sie, ach, da geht aber noch ein Schluck und so. Das finde ich abartig.
Ich habe Freunde aus Amerika. Entschuldigung, weil ich jetzt keine Zeit für Applaus und so nach deinem Wortbeitrag gelassen habe, aber ich habe Freunde in Amerika. Die sind noch so, wie man früher dachte, dass Freunde in Amerika sind. Und
fett,
zwar,
dumm. Na,
das auch. Aber was damit ja einhergeht, ein Weltbild, wo vollkommen klar ist, dass nicht alles, was du irgendwie brauchst und willst, so per se und ohne weiteres aus der Steckdose kommt. Ja? Und die sagen, was heute in Amerika abgeht, analog zu Europa, und was sie natürlich erschreckt, weil die es ja noch anders kennen, von gar nicht so lange her.
Aber warte mal, mein Bild von Amerika oder beziehungsweise von diesen klassischen Amerikanern ist, dass die gerade denken, es kommt alles aus der Steckdose.
Naja, also die Krankenversicherung kommt bei denen nicht aus der Steckdose.
Ja, ich weiß, aber alles, was man irgendwie zum Verfetten braucht, kommt aus der Steckdose.
Naja, aber ganz ehrlich, wenn du ein Land hast, also der Kommentar dieses amerikanischen Freundes war, dass die Welt, dass der Diskurs, der politische auch in Amerika heute, sich eigentlich nur noch um die Frage rumgruppiert von irgendwelchen Leuten, die meinen, zu wenig bisher bekommen zu haben, die lautet, where's my free shit?
Mhm.
Das ist das Einzige, was heute noch politisch zählt. Und es fehlt der Typ, der einfach irgendwann mal sagt, jetzt halt doch mal, sei doch froh, dass wir dir hier diesen grünen Tee gegeben haben und wenn du noch was willst, dann komm nächste Woche wieder.
Also doch, radikale Diät. Wie stehst du zum Brot wegwerfen?
Hatten wir das im Podcast schon mal
angesprochen? Ja, im Podcast, weiß ich nicht.
Also es ist so, es gibt Leute, die halten sich für den Ausbund von Männlichkeit. Die sind auf dem Acker, machen sich, wenn irgendein Parteifreund eine Rede hält, aber auch von selbigem gerne mal. Auf jeden Fall, die Leute, die halten sich für unfassbar männlich. Stark, unanfechtbar, heroisch, rechts und so weiter. Und wenn dann Brot weggeworfen wird, in einem Industrieland, in dem vieles weggeworfen wird, ja, auch, wenn ich das neu war bisher, tut's mir leid, auch Brot. Übrigens, den Nikolaus gibt es nicht, dass man direkt diese ganzen Sachen auf einmal macht, damit es nicht so schlimm ist. Ja, ja, Brot wird weggeworfen, nein, den Nikolaus gibt es nicht. So, und das Brot wird das weggeworfen und der Typ sagt dann, dass das Brot weggeworfen wird. Das lässt da fast was kullern, ja, bei dem aus seinen, hast du ein schönes romantisches Wort für Augen?
Nein. Gibt es das?
Ja, sonst für das meiste ja schon, ja. Also
kennt ihr ein schönes romantisches Wort für Augen?
Ja.
Schreibt es rein. Also es wird vieles weggeworfen, das ist nun mal so. Und gibt es noch einen Punkt? Nee, du wolltest einfach...
Ja, das, was weggeworfen wird, wird doch davor produziert. Verstehst du?
Mhm. Aber wir verzetteln uns jetzt nicht in irgendwelchen Produktionsverhältnissen. Und,
nee, weil mir das da vollkommen egal. Ich meine, die Sache ist nur, wenn Leute auf die Welt blicken mit so Augen, ich sag jetzt notgedrungen Augen, mir fällt kein besseres Wort ein, mit ihren Augen, und sagen, so und so viel von dieser nährenden, guten, bescheidenen und erdverwachsenen Mutter Erde wird weggeworfen. Aber das ist ja gar nicht mehr die nährende, gute, alte Bestand. Das ist die von uns ausgepresst wird. Und wer ausgepresst wird, das merken wir an...
Oder das Gestell.
Es ist das Gestell, klar. Wie der Typ hier, der bei dir immer so abhängt, schon sagte. Erst einmal mehr bei Heidegger.
Ja, wollen wir was zu Heidegger sagen?
Warum nicht? Aber eher dann du als ich.
Stimmung, ne? Wer würde eigentlich bereit machen? Aber wollten wir noch irgendwas mal... Wir haben irgendwie den Faden verloren, oder?
Wenn Heidegger auf die heutige Rechte gucken würde, würde er ähnlich urteilen wie wir?
Das ist eine richtig schwierige Frage. Ich weiß auch gar nicht, ob man die beurteilen kann, weil hat Heidegger wirklich geurteilt? Er hat nicht verurteilt auf jeden Fall, finde ich. Also dafür ist er ja viel zu weich. Deswegen war er ja auch mir immer näher als Nietzsche, der so einen Hammer überall drauf gekloppt hat und so. Und Heidegger war ja dann, umkreisen wir das Sein und solche Geschichten. Das ist ja alles viel weicher und was fürs Hinterzimmer und nicht für die Bühne.
Weil hinter jetzt mal bloß keine Bühne bei Heidegger. Mein Lieblingssatz von Heidegger ist dieser berühmte Interviewanfang mit diesem buddhistischen Mönch.
Er wusste schon, sich selbst zu inszenieren.
Ja, eben. Er sagt dann, der entscheidende Gedanke in meiner Philosophie, Kunstpause und damit im abendländischen Denken selbst. Und ich vermisse Leute, die das heute so sagen, ohne dabei zu wissen, dass sie Scharlatane sind.
Ist Heidegger ein Scharlatan für dich?
Nee, ja eben nicht.
Nee, okay.
Er musste es auch nicht wissen, weil er war er einer? Wahrscheinlich nicht.
Nein. Die Kritiker sagen das, aber das sagen die Kritiker nur, weil die nicht in der Lage sind, ihn zu durchdringen.
Aber ist Scharlatan nicht auch so ein schönes, altes Wort, man sagt?
Ja.
Also heute gibt es so, damals, das ist doch fast noch eine Nobilitierung, wenn jemandem gesagt hast, ach, du bist doch ein Scharlatan, oder?
Heute wäre das eine, meinst du?
Nee, heute kennt das Wort ja keiner mehr. Aber damals, ist ja generell, also man muss ja damals, sagen wir mal, vor 45, ja?
Oder was ist damals, ja?
Oder bis, ich meine, heute hast du, erstmal, manche Leute finden ja sogar Hitler noch interessant, so als Figur.
Als historisch Figur ist er doch
auch. Rhetorisch, ja. Intellektuell, biografisch, ja? Und daneben hattest du halt, hat auch die Leute, die gegen den gekämpft haben, ja? Staufmengen, so, du hattest von allen Seiten, hattest irgendwie Leute, wo du dachtest, krass, filmreif, Intellekt, da weht irgendwie ein Geist, ja? Und heute hast du ja nicht mehr einen Player auf der Bühne, wo du sagst, das kann man ansatzweise sich ansehen.
Gibt es nicht, ne?
Warum erzähle ich das gerade? Irgendwie muss man auch gekommen sein,
oder? Ich weiß es auch nicht. Aber wir lassen uns einfach treiben, wie immer eigentlich.
Ja.
Aber jetzt hatten wir letztes Mal auch schon mal grundsätzlich gefragt, was für Player gibt es noch, gibt es nicht? Weder in der Lyrik, Philosophie, Geschichte, wo es früher oder damals, was ja auch 50er Jahre von mir aus, gab es das ja noch ohne Ende. Heute.
Was genau?
Ja, Player oder große Ikonen oder so, oder wo man sich dran orientieren konnte. Hast du das heute noch? Nein. Schriftsteller, habe ich auch schon mal gesagt. Thomas Mann wäre so einer gewesen, der heute verehrt worden wäre von mir. Aber gibt es halt keinen Vergleich. Und nein, Martin Mosebach ist kein Vergleich.
Aber Moment, aber jetzt kommt
Martin Mosebach.
Okay,
geträumt, fällt mir gerade ein.
Von Martin Mosebach geträumt.
Das fällt mir aber gerade erst ein. Was ist denn da passiert? Erzähl du erstmal weiter, vielleicht fällt es mir gleich ein.
Ich hätte eine Frage gestellt, und zwar, ob nicht die Zeit, in der sie lebten, bestimmten Leuten auch so mit das Sprungbrett dazu gebildet hat, so wahrgenommen zu werden, auf so einem Podest stehend, wie das heute der Fall ist. Denn wenn zum Beispiel, wenn Thomas Mann heute leben würde, ich würde wetten mit dir, das wäre ein Typ, der
Martin
säße...
Martin Mosebach.
Nein, schlimmer. Der Thomas Mann, und ich wette wirklich, der Thomas Mann säße zwischen anderen heute bei Lanz. Und das wäre bei George nicht der Fall. Und das Ding ist, es gibt auch andere Dichter, die heute leben, bei denen das nicht der Fall wäre.
Warum meinst du Thomas Mann, weil er so auf Anerkennung schielt und so bürgerlich ist?
Ja, natürlich.
Und dafür ist George...
Wenn Thomas Mann irgendwo eingeladen wird und Lanz dann fragt, ja, Herr Mann, erzählen Sie, wie war das damals mit dem Tod? Und mir nicht, na nun, es begab sich. Und das ist einfach, der würde einfach, ist doch vollkommen egal, wo der sitzt. Hauptsache Leute hören das. Leider ist Thomas Mann so einer. Ne? Mhm. Und immerhin Ernst Jünger hat ja auch geweigert im Fernsehen, meistenteils zumindest.
Wie würde Ernst Jünger denn auf die heutige Rechte blicken wohl? Das ist wahrscheinlich noch die interessantere Frage, weil der ja als die Ikone gilt und
Heidegger ja
weniger.
Aber das ist natürlich auch eine dumme Frage jetzt für uns, weil wir da auf Themen zu sprechen kommen müssen, die uns wieder zu Rechten machen. Weil, ich sag mal so, Jünger würde am ehesten mit einem gnädigen Blick auf die heutige Rechte blicken, weil Jünger ja am besten wusste, dass die Messe gelesen ist.
Mhm. Vermutlich. Aber ja, das.
Also, du kannst auch beobachten, wie Jünger sich in den 20ern geäußert hat und in den 60ern, 70ern. Natürlich kann man behaupten, der sei altersreif geworden. Aber vielleicht hat es nicht nur was mit seinem Alter zu tun, sondern auch damit, wie die Welt sich in diesen Zeiten verändert hat und damit, dass er davon ausgehen konnte, dass es einfach klüger ist, die Fresse zu halten.
Hm.
Also hat er auch selbst geschrieben an Gerhard Nebel nach 45.
Was hat er geschrieben, genau?
Er hat an Gerhard Nebel geschrieben, was auch Hans Bergel später schrieb, mit offenem Widerstand erreicht der Einzelne heute nicht mehr als sein Selbstmord. Und das ist leider so. Natürlich könnte man jetzt fragen, Widerstand wogegen, aber das ist mir zu konkret.
Allein dieser Begriff, ja. Das, gut. Was haben wir noch im Zettel?
ist dir unangenehm jetzt, ne?
Nein, ist mir nicht, ja, ich weiß nicht, ist ja nicht alles schon so gesagt, zu Widerstand und so.
Ja,
Widerstand. Mauer aus Kautschuk und solche Sachen.
Mauer aus Kautschuk, wer hat das? Das ist aber ein toller Romantitel, oder?
Warte mal, von wem... Kam das von Maschke? Die Mauer aus Kautschuk, also dass man eben früher, klar, wenn du in totalitären Systemen dich als Widerständler verstanden hast oder Widerstand geleistet hast, dann bist du halt gegen Mauer aus Beton gerannt. Du konntest die Mauer einreißen und dir den Kopf daran zerkloppen und so. Und heute gibt es eben die Mauer aus Kautschuk, an der du immer wieder zurückfliegst. Ich glaube, das ist Maschke, aber nein, nicht fest.
Ja, aber ich finde das sehr gut, das Bild von Maschke, weil diese Mauer aus Kautschuk, ich schließe daraus, frühere, was man, heroische, aber auch tyrannisch, diktatorische Regime haben ihren Gegnern immer auch noch zugestanden, zu Märtyrern zu werden durch die Liquidierung. Ja, das heißt, genau. Wenn du früher gegen die Mauer gerannt bist, warst du tot und dann haben Leute gesagt, ja, ein würdiges Ende, krass, er ist ernst, er ist konsequent. Aber heute
macht... Bella Ciao-mäßig, ja, die Blume für den Partisanen und so.
Eben, aber heute macht man die Leute ja nicht unschädlich oder tot, sondern man macht sie lächerlich. Und das ist viel wirksamer als alles andere. Ja. Was ist gerade für so märtyrerartige Blutfahnen und Volksaufstand und Hitlerputsch-Typen, was ist schlimmer, tot zu sein oder lächerlich zu sein?
Ist ja ganz klar. Günter Maschke übrigens auch cool. Ist cooler, als man denkt, muss ich sagen. Er hat in einem Zuschauer oder auf irgendeiner Podiumsdiskussion wurde er mal gefragt von einem, Herr Maschke, wenn Sie die Chance hätten, Ernst Jünger eine Frage zu stellen, welche wäre das? Sagt Maschke, ich stelle keine Fragen, ich gebe Antworten.
Findest du cool?
Fand ich ganz cool. Ja, ich meine, fand ich doch schlagfertig, diese Lässigkeit zu haben, in so einem Kreis das zu sagen, doch.
Naja.
Findest du, überzeugt dich nicht, ja, wie auch immer. Jedenfalls Maschke ist schon punkiger, jazziger als der Rest der Bande. Das muss man schon sagen.
Sicher muss man das sagen. Ich war noch neulich erst getroffen.
Hast du ihn getroffen? Achso.
Ja.
Und ist nicht so cool, wie ich gerade denke.
Schon punkig, schon cool. Jazzig, wie du sagst, ja.
Ist er doch als der Rest, oder nicht?
Ja, natürlich, aber...
Was stört dich?
Ich habe ja auch von Rechten, die dann sehr gut kennen, gehört, versuchen sie mal mit Maschke ein Gespräch zu führen und das ist eben auch nicht so.
Wie gesagt, ich setze mich auch nicht in Maschke dahin und trinke einen Kaffee. Aber so als, weiß ich nicht.
Ich meine, wie ich mir Maschke vorstelle, ja, ist das Einzige, was du machen kannst, ist einfach, du hockst dich hin, hörst, wie er von Carl Schmitt erzählt und dann gehst du wieder. Aber viel mehr kommt da
ja,
noch nicht bei rum.
Ja, das Carl Schmitt-Ding ist natürlich ein Minuspunkt, das stimmt. Ja. Naja. Ich dachte jetzt, egal, für mich ist er so ein bisschen punkiger als der Rest. Was hast du noch für Notizen in deinem Buch?
Ich habe die wichtige, wir haben ja von unseren Zuhörern, wie ich finde, zu Recht,
darauf darf ich dich eine Zwischenfrage stellen? Ja. Die hatte ich mir nämlich aufgeschrieben, weil ich mich neulich furchtbar darüber aufgeregt habe und ich mache mir jetzt keine Freunde, weil ich Leute, die Helge Schneider mögen, mag ich nicht. Oh. Magst du Helge Schneider?
Ja.
Dachte ich mir nämlich.
Weißt du, das traut man dir zuletzt zu, dass du Helge Schneider nicht...
Ich weiß, deswegen denken auch alle immer, ach, Helge Schneider, guck mal, wie lustig, und schicken mir dann so Ausschnicke bei YouTube und ich sage immer, ich hasse Helge Schneider. Ich weiß nicht wieso, aber ich hasse Helge Schneider.
Aber Helge Schneider,
sagen die Leute, aber guck doch mal, der ist doch so witzig, weil das ist der Einzige, der macht noch Witze, ohne politisch dabei zu sein.
Das ist falsch, das macht Pastewka viel besser als Helge Schneider.
Also Pastewka ist das... Ich verwechselte immer mit Markus Maria Profittlich.
Oh, Gottes Willen.
Das ist der Dicke mit der Glatze, ne?
Das unpolitisch trifft auf beide zu. Pastewka ist der Dicke ohne die Glatze. Er ist auch nicht so dick. Nee, der Pastewka ist schon ein Genie auf seine Art. Und Leute, die an Helge Schneider...
Warte mal, ist der wirklich... Also guckst du dir das manchmal an? Kann man das machen?
Pastewka ist sehr witzig, ja.
Doch, okay, doch, das werde ich mal machen.
Der, ist auch, der lebt auch da in seiner Welt, wie wir das eben für unsere Welten auch befürworten würden. Ja, und kennt da alles, was andere nur staunen macht.
Aber weil Helge Schneider ist auch immer so, dann sagen die Leute, ach guck mal, diese heute Comedien, die sind alle so schlecht. Und Helge Schneider, der ist noch witzig. Und das stört mich, weil der ist im Prinzip genau das Gleiche.
Nee, also das
Ding... Nur ungewaschen und mit 3-Tage-Bart.
Das Ding, weil also Helge Schneiders große Stärke ist es nicht, unpolitisch lustig zu sein. Weil das können viele und das können auch einige besser als er. Helge Schneiders Stärke ist, als einziger überhaupt jemals im deutschen Sprachraum das gehabt zu haben, was der Amerikaner Funny Bones nennt.
Was meint der Amerikaner damit?
Der Amerikaner meint damit, es gibt Leute, die gehen auf eine Bühne und müssen sich anstrengen, bis irgendeine Pointe entsteht. Und manche sind darin sehr gut. Stichwort Harald Schmidt. Der Helge Schneider kommt auf die Bühne und die Leute lachen ohne das, was passiert. Das sind Funny Bones und die sind sehr selten.
Im deutschsprachigen Raum muss ich drüber nachdenken.
Auch sonst nicht so häufig. Und ich habe hier geschnallt, alle 5 Jahre sehe ich ihn mir an. 2021 wird es wieder soweit sein, live. Ja. 2011, 2016 bisher in Trier und München. Und in Trier war er im Amphitheater und eröffnete die ganze Vorstellung mit herzlich willkommen in diesem wunderbaren Loch. Ich finde es auch nicht so krass, aber wenn du die richtigen Sachen siehst, glaube ich, wirst du ihm was abgewinnen können.
Aber es gibt auch Sachen, auf die habe ich eingeschossen, die möchte ich gar nicht revidieren.
Natürlich, klar.
Und Helge Schneider ist so einer, irgendwie, der geht mir auf den Sack.
Ja, aber wenn er in improvisiertem Französisch Summertime singt, finde ich schon sehr gut.
Ah, na gut.
Gut.
Aber ich dachte mir schon, dass du ihn...
Aber Tano wird hier viel Applaus bekommen, denn in der IB, glaube ich, wird Helge Schneider nicht so verehrt wie...
Warum nicht?
Nicht? Es sind da viele Helge Schneider-Fans.
Weiß ich nicht, aber ich habe das Gefühl, jeder ist Helge Schneider-Fan.
Okay.
Und dann tun die so, ach, du bist auch Helge Schneider-Fan. Dann sage ich, nein, will ich nicht.
Ja, das ist mir aber Dachte ich. Wäre mir unangenehm, wenn das jeder wäre. Naja.
Vielleicht bist du ab der nächsten Folge auch keiner mehr. Egal. Also, ich klappe mal meinen Laptop auf, während du da. Du kannst da.
Nee, ich wollte nur sagen, Leute haben gesagt, wir sollen mal uns eines Themas auch im Pro-Podcast mal richtig annehmen und nicht immer nur irgendwie sich treiben.
Aber das haben wir doch bisher schon.
Wir haben Mustergüte, wir haben uns ja nicht treiben.
Heute war wirklich.
Heute, Mann, das war
haben wir uns ins Zeug gelegt.
Das war ein Feuerwerk der Sachlichkeit. Aber ich muss
Gibt
schon.
Es das Feuerwerk der Sachlichkeit?
Ja, in unserem Lager schon. Auf jeden Fall, eine Frage wäre gewesen an dich, die man ausdiskutieren könnte.
Ja.
Ob es zum großen offenen Austragen der Konflikte kommt, zum Endkampf, zum Clash of Civilizations, oder ob einfach alles so geschluckt wird von diesem liberalen, nihilistischen Sog und alles so weiter dümpelt wie bisher und das auch ganz gut läuft. Was von diesen beiden Optionen wird passieren?
Soll ich das jetzt beantworten? Weil ich hatte mich gerade, wollte ich die Anmerkung eines Zuhörers vorlesen, der noch eine Nachfrage an Herrn Mara und
das machen wir danach.
Das machen wir danach. Gut, dann lasse ich das mal hier. Aber wir dürfen es auch nicht zu sehr danach machen, weil wir müssen noch bei der FAZ nachfragen.
Natürlich.
Also, jetzt habe ich natürlich überhaupt nicht zugehört, was du die ganze Zeit gesagt hast. Du hattest irgendeine Frage gerichtet.
Ich mach mal kurz, mach so wie kurz. Du vorhin im Auto. Und zwar, wir sind bei Wer wird Millionär? Es gibt aber nur A und B. Ja, es geht um die Zukunft.
Ah, zwei sind raus durch so ein 50-50-Joker.
Günther Jauch fragt dich, Herr Gerke, wie geht es in der Zukunft weiter? Oder A ist Rassenendkampf, B ist alles ist jedem egal.
Ja, es ist ja schon, wie ich im Auto gesagt hatte, da würde ich... Oder ich rufe Jonas Maron als Telefonjoker an. Na, ich würde B sagen, natürlich, ist ganz klar. Ist das, das ist klar, oder, dass ich B sage?
Finde ich auch, ich würde es auch sagen, ja.
Das gibt es Leute von, also gibt es Zuhörer, die sagen würden A?
Ich glaube, viele...
Vielleicht müssen wir auch Rassenkampf, das haben wir jetzt als polemischen Begriff genutzt. Vielleicht müssen wir das nochmal kurz erklären, was damit gemeint ist.
Ja, oder
ist.
Cool, dass irgendwie die Welt schwelt, birst oder, je nach Deutung, wird zusammengehalten. Wer weiß da schon von Konflikten. Es gibt verschiedene Religionen, es gibt verschiedene und so weiter. Es gibt sehr viele, wie sagt man, egal. Es gibt, die Welt ist bunt. So,
das
ist
also können wir das vielleicht zusammenfassen? A wäre Clash of Civilizations, hier Huntington-mäßig, und B wäre...
Fukushima, ja, ist eh dasselbe, ja.
Du weißt, also, was ich meine.
Ist alles egal.
Ende der Geschichte.
Genau. Fuck you. Ja, auf jeden Fall, wo waren wir jetzt? Genau, die Sache ist, in unserem Lager ist ja die Vorstellung verbreitet, dass, wenn wir sagen, uns ist alles egal, dass die anderen, denen noch nie irgendwas egal war, sich freuen und sagen, haha, wir können sie leichter abmetzeln. Meine Theorie
das
ist...
Das denken die,
genau. Ja, das denken die. Meine Theorie ist, wenn die anderen irgendwann lang genug gemerkt haben, dass es im Leben nicht um Gott, die Welt und die Rolle der Frau in der Gesellschaft geht, sondern um das monatliche Geld vom Amt und den neuesten Fernseher, dann werden die Leute auch raffen, dass es im Grunde doch alles egal ist und werden niemanden mehr wegmetzeln. Es sei denn, sie kriegen kein Geld.
Das ist ja auch wenn ich jetzt nicht so ein Liberaler, ein Libertärer bin, wie man das sich gerne vorstellt, aber ich dem Punkt stimme ich denen schon überein, dass der Liberalismus in dem Punkt stärker ist als auch so eine Wüstensache da von wegen Salafismus oder sowas. Das sagen doch nur Leute, die nichts haben. Die reduzieren sich doch dann auch auf nichts. Jemand, der ganz viel hat und dann zum Nichts übergibt, gibt es doch im seltensten Falle. Das heißt, die Leute, auch die dann radikalen Islam oder so, was jetzt immer der Hauptfeind ist und so weiter, die wollen doch auch im Prinzip alles, die wollen doch alles das haben, was wir in Anführungsstrichen auch haben. Oder?
Das ist die Frage.
So, das würde ich fast sagen.
Das ist die Frage.
Aber natürlich mit einer großen Einschränkung. Also ich glaube nicht, dass es irgendwann so ist, dass man dann, und das ist ja diese Rassenkriegstheorie, von wegen, dann wird jeder auf sein Blut zurückgeworfen und dann kämpfen Weiße gegen und so weiter. Das wird nicht passieren. Aber was glaube ich, das heißt, ich würde natürlich spontan B sagen, also alles bleibt, wie es ist, aber was ich doch glaube, dass auch unter dieser Schicht der Zivilisation, dass da irgendwie so dieses... Ich nutze diesen Begriff jetzt, diese Sehnsucht nach was Metaphysischem oder so, dass die doch da ist und auch bestehen bleibt. Ich glaube nicht, dass man das ganz wegkriegt. Die Frage ist nur, ob die Mittel, die diese Konsumgesellschaft anbietet, ob die gut genug sind, das dauerhaft zu befriedigen.
Da muss man auch ehrlich genug sein, dass als Metaphysik es den meisten Leuten genügt, dass die Likes irgendwie, also das ins Vertikale greift man da nicht zu Gott, sondern vielleicht durch irgendwelche Instagram Likes. Das kann ja auch reichen. Und ich bin da nicht dagegen, irgendwie das zu akzeptieren. Und jetzt kommen wir zu einer Frage, die ganz interessant ist, gerade für unsere Zuschauer, und zwar, welchen, nenn du mal den für dich ekelhaftesten Typ von Rechten. Ich fange mal an.
Ja, das, mein, du sagst mal sofort, sowas habe ich noch nie nachgedacht.
Ja, dann mach erst mal. Also mein verhasstester rechten Typ ist der, der sich in so einer Querfront sieht mit irgendwelchen... Also, ich sag mal so, Amerika, 9/11, ja? Mhm. Und dann sagen leider auch so Leute, was weiß ich, die man eh nie gelesen oder geschätzt hat, wie Hans-Dietrich Sander und andere, sagen dann, ja, endlich kommt irgendein armer, kleiner David aus dem Gebüsch und gibt es dem großen, bösen, alles einebnenden, erfolgreichen, liberalen, amerikanischen Goliath. Und wenn ich sowas höre, muss ich, wenn das recht sein soll, dann ist meine Position die der Bild-Zeitung. Ich habe auch, viele Rechte haben auch was gegen die Bild-Zeitung, ich bin dann Fan davon. Und wenn Friedrich Merz Kanzler wird, ich hoffe, ihr bleibt alle dran, dann feiere ich das.
Und warum? Willst du das begründen, oder?
Also, nee, ich finde, das liegt ja offen auf der
Hand. Ich glaube, das liegt wirklich überhaupt niemandem auf der Hand, warum du das feiern würdest. Also,
nicht?
Willst du das begründen oder machen? Oder?
Ich finde, es gibt, das habe ich auch beim Jonathan eben im Zug gesagt, es gibt zwei Parteien heute innerhalb der größten Oppositionspartei, der AfD. Die eine Partei innerhalb dieser Partei will, dass es irgendwann zu offenen Bruchlinien kommt, Stichwort Endkampf und so, weil sie dann glaubt, dann würde eine Rückbesinnung stattfinden auf das eigene, auf das, was so lange verschüttet ist. Die andere Partei in der Partei will nur, dass es irgendwie läuft. Und das glaube ich von Herrn Merz auch. Er will, dass es irgendwie weiter, es ist einigermaßen anständig, rechtsstaatlich weiterläuft. Mit wem, mit wie vielen, ist relativ egal, solange es läuft. Mhm. Und es läuft, solange es wirtschaftlich läuft.
Das ist so seine Position.
Ja. Das ist seine Position und die finde ich auch überhaupt nicht falsch, denn kulturell muss ich offen sagen, Kultur ist Privatsache. Wer das noch nicht.
Also, das ist ja auch der Punkt, es ist ja nicht die Aufgabe der Politik, diesen Kulturbetrieb wieder auf, oder allein der Betrieb oder die Kultur wieder auf Vordermann zu bringen. Das ist ja dann Aufgabe anderer.
Ja, ich kann da nur sagen, also Kultur war für mich, zumindest spätestens seit.
Sobald Kultur staatlich subventioniert wurde, ging es ja bergab.
Ich finde, seit der Hellenismus abgeräumt wurde, ist Kultur Privatsache. Mhm. Also auch dieses ganze Christentum und so. Ich merke, wir können es eh zu spät jetzt neu anfangen mit dem Podcast, ja. Weil ich jetzt so alles sage mit Merz und Christentum und so. Aber ich bin so, zumindest denke ich gerade so, wie es morgen ist, weiß ja, man ja nicht. Ja, das ist anders, okay. Und ich bin auch froh, dass ich jemand bin, der morgen nicht weiß, was er sagen wird. Weil ich kenne viele Leute, die wissen das und dementsprechend interessant sind die auch. Ne?
Genau, aber da du jetzt heute ganz viel weißt, frage ich dich. Ich lese einen Kommentar vor. Wie kommt Herr Maron denn auf so eine ablehnende Haltung zur Musealisierung von geschichtlich Überkommenem? Das Theorem der Apokalypse als wiederbringende Kraft scheint mir dann doch etwas zu großspurig in den Raum geworfen. Hat sich richtig Mühe gegeben. Sicher ist.
Ja, auch mit Sachen, die ich noch nie als Argument gegen mich gehört habe, dass da irgendwas sei zu großspurig und so. Also das ist mir jetzt neu.
Ja, das ist, genau. Lese ich das noch weiter vor?
Doch, gerne.
Also sicher ist das teils folkloristische und unreflektierte museale Festhalten an längst überkommenen Elementen unserer Kultur abzulehnen. Doch eine allgemeine Ablehnung der musealen Konservierung von geschichtlich überkommenen, aber dann doch unleugbar wichtigen Teilen unserer Kultur, bla bla. Wollte ich gar nicht sagen. Also die Frage ist, Entschuldigung. Boah. Wer sonst bildet die Traditions... Ist das jetzt zu viel?
Mach es einfach.
Wer sonst bildet die Traditionslinie? Wer ist das Vorbild für das postapokalyptische Abbild?
Das postapokalyptische
Also da bringen Abbild. Wir nächstes Mal am besten selbst unsere Kladden mit, um das dann wirklich in einem...
Ja, also erstmal der Punkt von dem Typen ist ein Typ, ja.
Ja, vermutlich.
Ist natürlich vollkommen legit, wie man in meinen Kreisen so sagt, denn... Natürlich gäbe es die Überlieferung nicht, gäbe es irgendwelche Museen nicht, dann säßen wir hier nicht alle.
Ja, also so lächerlich, wie wir jetzt gerade kurz gemacht haben, der Kommentar ist natürlich sehr gut und wir freuen uns über solche Kommentare.
Ja.
Mich zumindest.
Aber ich wollte gerade sagen, gäbe es das alles nicht, dann säßen... Ich wollte eigentlich jetzt sagen, säßen wir nicht so irgendwie geistig aktiv da. Andererseits säßen wir vielleicht auch nicht in dieser rechten Zitadelle und du wärst längst bei einem popkulturellen Magazin. Mhm. Das heißt,
und viele Joints in der Redaktion rauchen,
wie ich mir das eigentlich immer vorgestellt habe. Ja, das war ja eben das, was du mir vorher als deinen Wunschtraum angepriesen hast. Und
nee, das nicht, wie gesagt, da gehöre ich eigentlich hin. So habe ich das eher gesagt.
Ja, natürlich gehören wir. Das ist auch so eine, ja, leider. Also, ja. Gut, die Sache ist, das ist natürlich alles bezogen auf und fußt auf dem Vers: Die Art, wie ihr bewahrt, ist ganz verfallen. Von George. Und die Frage ist natürlich, ob der Modus des Tradierens von diesem Überkommenen, von dem Sie ja zu Recht schreiben, ob dieser Modus ein weihevoller ist oder ein wissenschaftlicher. Und solange das ein wissenschaftlicher ist, würde ich sagen, kann der ab in die Tonne und die Götter kommen auch nicht wieder. Solange das ein weihevoller ist, der, na, ich sag mal so, wir kennen Leute, die durch Museen gehen wie durch ein Zoo, ja. Und ich.
Was bist du für ein Typ? Wenn, Zoo oder?
Nee, eher Kirche.
Ja, wie gehst du durch die Kirche, ist die Frage.
Gar nicht, aber ich gehe durch Museen wie durch eine Kirche, wenn es die richtigen Museen sind. Mhm. Aber nicht wie durch ein Zoo. Bei den meisten, was bei den meisten, die heute so bei den Protestanten das sagen, haben sie auch mal in die Kirche auch gehen wie in einen Zoo, ne?
Aber was er fragt, was sind die Traditionslinien? Und das ist bei George ja, wenn ich das sagen darf, spielt das sicherlich auch noch nicht mal rein, was diese traditionalistische Schule in Anführungsstrichen betrifft, in ganz großen, die ja dieses lineare Geschichtsbild ablehnen und das natürlich dann auch so ein bisschen verwissenschaftlich habe, was man so denkt, Iliade, Evola, ein paar aus dem islamischen Raum auch und so. Dazu wollte ich nur sagen, kommt demnächst ein Text auf Anbruch, nämlich eine Rezension zu einem Buch von Sedgwick, was auf Deutsch übersetzt wurde, von mir die Rezension, gegen die moderne Welt, wo es um diese ganzen Schulen geht, also auch so ein bisschen Iliade-mäßig. Und das ist dann, glaube ich, also zumindest hat es diese traditionalistische Schule auch so ein, oder die integrale Tradition, wie man auch nennt, ja auch versucht, so eine Antwort darauf zu geben, auf dieses lineare Geschichtsbild, wo man musealisiert und gesagt, wir müssen unsere Schöpfungskraft eigentlich aus ganz anderen Quellen ziehen. Aber das können wir ja dann vielleicht textlich oder mit unserer Klade nächstes Mal ausdiskutieren.
Was aber auch das Überkommene, ich finde das einen interessanten Begriff und auch eine interessante Wortmeldung, wie gesagt, was das Überkommene noch angeht. Wenn man ein lineares Geschichtsbild hat, dann müsste man ja wirklich, wirklich klammern, auch museal klammern, weil diese Linie, die wird da weiter fortgeschrieben und was da früher auf der Linie war, daran kommt man nie wieder ran, wenn man es denn loslässt. Das heißt, man darf nicht loslassen. Aber wir, die wir ein zyklisches Geschichtsbild, ja, das nehmen wir jetzt an, dass wir das alle haben, wir sind alle nicht doof, ne? Das heißt, wir, die wir das haben, dieses zyklische Geschichtsbild, wir sollten mit der Geschichte gelassener umgehen. Wir sollten auch keine Angst haben, irgendwas zu vergessen, irgendwas nicht genau zu wissen, denn was war, das kommt ja eh dauernd in anderen Ausformungen und Prägungen wieder. Stichwort jung, Stichwort jünger und so weiter. Leider gibt es keinen Intellektuellen, der noch den Superlativ dann bildet, zu diesem Positiv und diesem Komparativ, aber egal. Auf jeden Fall, die Sache ist, wenn man schon konservativ ist, dann sollte man eben nicht klammern, Stichwort die Art, wie ihr bewahrt, ist ganz Verfall, sondern mit so luftigen, leichten Schritten durch das Gewesene gehen, wie man durch den Louvre gehen würde an einem einzigen Nachmittag, denn das Leben ist nicht so lang, dass man am Louvre mehrere Nachmittage hätte. Und das heißt, man muss gehen, sowohl durch die Welt als auch durch die Welt des Gewesenen, mit dem Vertrauen jemandes darauf, der weiß, dass die Fügung, das Schicksal, Gott ihm ohnehin das Richtige zuspült an seinen eigenen Strand, auf dem er sich befindet. Und wer das Vertrauen nicht hat, der bleibt daheim. Das ist meine Haltung dazu. Wahrscheinlich.
Ich hoffe, das war ausreichend. Ich denke doch.
Ich weiß es nicht.
Bei diesen, genau, ich glaube, da machen wir auch erstmal einen Punkt. Ich muss jetzt noch eine Anekdote aus dem Alltag erzählen, während du dich darauf vorbereitest, gleich bei der FAZ anzurufen, mental. Wegen nämlich zyklischem Geschichtsbild. Ich habe mir mal von einer guten Bekannten, Freundin, wie auch immer, eine Kali-Statue aus Indien mitbringen lassen, die hier steht. Und das ist so eine Bronzestatue und man sieht, die ist richtig abgenutzt und gebraucht und also die hat wirklich stattgefunden und wurde verehrt in indischen Haushalten. Und suchst du sie gerade?
Ich überlege, eben bei Jung und Jünger, habe ich da so Superlativ oder Superlativ gesagt? War es falsch? Du weißt doch, unser alter Streit, ne? Du hättest mich doch zurechtgewiesen, oder?
Ja, natürlich, klar. Ja. Hier ist sie, du siehst es wirklich, also Bronze auch abgenutzt, wurde wirklich in Haushalten in Indien angebetet. Aha. Und dann habe ich neulich, ich weiß, vielleicht interessiert dich diese ganze Indien-Nummer nicht so, aber ich finde das irgendwie, das ist so ein schönes Relikt und ich habe es halt auch so, wenn man das so macht, so als schönes Accessoire ins Bücherregal gestellt. Und da habe ich neulich einen Inder getroffen, der also mit dieser ganzen Götterwelt sehr vertraut ist und habe ihm erzählt, dass ich diese Figur habe und so lieblos, so hipstermäßig in meinem Bücherregal stehen habe, so als Accessoire. Und ich habe in seinen Augen gesehen, wie schockiert er darüber war. Also wirklich ernsthaft schockiert. Also ich habe gesehen, dass das irgendeine Wirkung in ihm hat. Und er sagte wirklich vollen Ernstes, das könne ich nicht machen. Die Kraft von Kali ist viel zu groß. Ich müsse sie mit Mantras befriedigen, weil sonst schlägt das alles in meinem Leben negativ zurück. Und argumentativ kann man das so stehen lassen, aber wenn man das in diesem Geschichtsbild denkt und ich sehe, in was für eine Kraft das in seinen Augen ausgelöst hat, dass er wirklich ernsthaft schockiert war darüber, dass ich die einfach so leblos hier stehen habe, hat mir das zu denken gegeben, muss ich dir ehrlich sagen.
Man kann es ja auch von Jean Pascal sagen, die Kraft von Kali ist viel zu groß.
Genau.
Also ich muss sagen, auf mich überträgt sich das noch keine Schauer oder so.
Nee, ja, nicht Figur. Die Figuren, aber dieses Ganze, wie, also die Person, wie wirklich die da davon, dass er das sagte, das kannst du nicht machen. Das wird dich zugrunde richten. Wirklich, er war wirklich sehr, er meinte das sehr ernst. Aber ich kann sie natürlich, und das finde ich übrigens das Sympathische an, auch an diesen ganzen indischen Göttern, so, die haben so keine Moral. Du kannst die, du betest dann ein paar Mantras vor, legst denen ein paar Blumen dahin oder ein paar Früchte und dann sind die wieder zufrieden. Und das ist nicht, wenn du was wie bei uns oder im Katholizismus.
Das ist das Allerschlimmste, oder labernde Götter, oder?
Ja, so, und
das, das und das und das.
Und das ist dann nicht, so, die machen ja halt einfach.
Die sollten,
du kannst
sich,
sie bestechen quasi.
Sollten sich an der altindischen Weisheit mal ein Beispiel nehmen. Die Schlange, die sich häutet, ruht im besonnten Kreis. Ein Bild, das nichts bedeutet und doch von allem weiß. Wer irgendwie, oder Hölderlin, ja, der bald kommt. Ein Zeichen sind wir, Komma, Kunstpause, deutungslos. Oder George, wer Höchstes lebte, braucht die Deutung nicht. Ich finde, das sind alles sehr gute Argumente dafür, mal öfter die Presse zu halten. Aber wir kommen natürlich von diesem Typen, der dir gesagt hat, nein, mach das nicht, die Kraft, das Kali, der Kali, keine Ahnung. Auf jeden Fall, der Typ, der kann uns zur Frage bringen, die uns noch weiter entfremdet von unseren bisherigen Hörern. Und zwar, wie ernst nehmen wir das Ganze eigentlich von wegen Metaphysik und Geschichte und Rechts und so?
Aber die schieben wir in die nächste Folge, weil wir sind schon fast eine Stunde da am Start.
Oh.
Wir müssen jetzt unbedingt bei der FAZ anrufen.
Hast du die Nummer noch?
Ja, also wir stellen Kali wieder ins Regal. Ich werde heute Abend Mantras spielen und diese von dir aufgeworfene Frage werden wir vielleicht im nächsten Mal. Also, bei der FAZ anrufen. Wir haben fünf, ja, wir haben noch ein bisschen. Also die Frage ist, wir haben ja letztes Mal die Nummer von der Kulturredaktion bekommen, richtig? Wie war das noch?
So ungefähr, ja. Oder von der Redaktion,
okay, und
als
was,
solche.
Also, ach, jetzt kann ich mal. Rufst du einfach mal an oder gucken, oder wollen, was wollen wir jetzt eigentlich konkret von denen?
Wir hatten doch zuletzt gesagt, dass wir sogar relativ ernsthaft anrufen nach dem Motto, warum, ich meine, wer irgendwie nix kann, links ist und jung, der geht zur Zeit und schreibt beim Störungsmelder irgendwelche Denunziationen.
Das kannst du immer
irgendwelche Denunziationen. Und warum sollen wir nicht da ein konservatives Kulturmagazin vorstellen in der FAZ? Ja?
Genau.
Wenn die eh schon Gauland einladen, also so schlimm wie der sind wir nicht.
Nee, das stimmt. Also 069.
Muss man beten, also, ich will nichts verzögern, ja, aber man kann viel gegen Böhmermann sagen, ja. Aber was der Böhmermann aber gesungen hat über diese Gauland-Einladung aus FAZ-Sicht, heute ist uns egal, was gesund und was krank ist, wer Täter, wer Opfer, wer Anne, wer Hans Frank ist, das ist schon gut gemacht. Hast du keinen Kommentar
dazu? Soll ich dazu jetzt was sagen, ne?
Ja, ob das gut gemacht ist.
Ja,
schon ein bisschen,
schon,
oder?
Schon, ganz
ja, ja, ja. Na gut, also
069. 7. Darf ich die wieder vorlesen? Muss ich das wieder wegpiepen?
Jetzt ist es eh zu
spät. Also, nee, 069 hast du?
Ja.
759?
Ja.
10, glaube ich. Kann auch sein, dass das letzte eine 6 ist. Wird sich gleich
zeigen. Ah! Nein, falsch.
Stopp, also 069.
069, ja.
75.
75.
910.
910. So, jetzt nicht. Ich möchte mich auch entschuldigen übrigens, wie die meisten jetzt, was die meisten nicht überraschen wird, aber nicht für diese Folge, was jetzt die meisten überraschen wird. Oh. Jonas Maron, guten Tag.
Ja, schönen guten Abend. Wie darf ich
helfen? Ach, guten Abend. Wir sind schon bei der FAZ-Redaktion.
Richtig.
Wunderbar. Also mein Name ist Jonas Maron vom Kulturmagazin Anbruch. Das ist ein konservatives Kulturmagazin und wir hätten die Frage, da Sie eine Zeitung sind, die zumindest mal, und vielleicht gelten Sie das heute noch, als konservativ galten, ob es da nicht die Möglichkeit gäbe, das einer breiteren Öffentlichkeit mal vorzustellen, was wir machen.
Ja, ist es Ihnen möglich, eine Pressemitteilung oder ein Portfolio uns zu schicken darüber?
Wäre uns möglich, durchaus, ja.
Elektronisch oder lieber elektronisch oder bevorzugen Sie lieber den Postwege oder Fax?
Na, so konservativ sind wir auch wieder nicht, dann lieber elektronisch, ja.
Kein Problem, gerne sogar, danke. Ist doch präferiert. In dem Falle schreiben Sie bitte erst an redaktion@faz.de.
Ja.
Und wenn die das heute noch schicken, weil ich bin der Einzige heute, der diesen Eingang bearbeitet und beziehungsweise ihn durchsieht, dann werde ich dieses Dokument oder diese Pressemappe, Mitteilung, Portfolio an die entsprechenden Ressorts schicken. Ja, ich werde mir das erstmal anschauen und schaue, welche Ressorts dafür in Frage kommen, wie zum Beispiel Feuilleton, ja, Wirtschaft würde ich jetzt nicht denken, mehr Feuilleton und Deutschland die Welt gewinnt. Aber ich muss mir das erstmal anschauen, ja.
Da haben Sie uns ganz gut bisher erfasst in Wirtschaft. Nein, nein, genau, am meisten noch Feuilleton und so weiter. Das ist ja auch irgendwie online zugänglich mit auch relativ interessanten teilweise Gesprächspartnern. Man kann sich gerne ein Bild davon verschaffen. Die Sache ist halt nur, bisher, ja. Wenn man versucht hat, dieses Projekt irgendwo einer Öffentlichkeit bekannt zu machen, dann hat man halt, wie das heute so ist, hat man im konservativen Bereich wenig Anknüpfungspunkte. Und wenn dann solche Anknüpfungspunkte, wo es dann dahinter, danach heißt, naja, jetzt seid ihr verbrannt auf alle Zeiten, das war zu konservativ. Das ist unser Problem bisher.
Okay, in dem, ich denke nämlich gerade nach, schicken die es dann gleich noch an das Resort bitte. Direkt. Andererseits, da würde ich es auch hinschicken, das wäre dann doppelt gemoppelt und wenn da zweimal was ankommt, dann wird das eigentlich weniger beachtet.
Wunderbar, kann ich gerne tun.
Ja. Also ich muss zugeben, also wenn die mir das heute noch schicken, und zwar bis 19 Uhr, ja, dann kann ich Ihnen versichern, dass ich das noch an die entsprechenden Resorts leite. Am besten auch noch bitte einen präferierten Kontaktweg dazu schreiben, ob per Telefon oder per E-Mail, dann, dass man Sie zurückkontaktieren kann bei Interesse und falls darüber weiter berichtet wird.
Wunderbar, dann vielen Dank. Ach so, können Sie dann eine spezielle E-Mail-Adresse?
Bitte erstmal an redaktion@faz.de.
Ja.
Ich bin heute nämlich der Einzige, der exklusiv diese Dokumente bearbeitet und auch weiterleitet. Und dann schaue ich mir das an. Bitte bis 19 Uhr schicken, weil bis 20 Uhr bin ich da und da habe ich noch genügend Zeit, ja, das, die dementsprechend zu bearbeiten, weil ich bin schon eine Stunde hinterher momentan, gebe ich zu.
Wunderbar, das unterscheidet Sie von uns, die wir unserer Zeit voraus sind. Aber das werden Sie alles sehen, wenn wir das Portfolio schicken. Also vielen Dank und auf bald und schönen Abend noch. Ja?
Ich hoffe. Ditto, ja, und viel Erfolg in allen Anliegen, auf jeden Fall.
Ihnen auch und auf bald. Ciao.
Ich hoffe, von Ihnen bald lesen zu dürfen. Dankeschön.
Vor 19 Uhr, bis dann. Tschüss. Danke. Siehst du, da will man mal Leute verarschen und da sind die nett normal.
Aber
ja, deswegen lief es ja auch so gut. Ne?
Ja, oder?
Dieser Sexappeal, der von meiner Stimme ausgeht, ist nicht zu unterschätzen. Ne?
Ja, also ja. Naja, aber ich weiß nicht. Die Frage ist, sagen die das jedem?
Ja, wahrscheinlich.
Oder wahrscheinlich
ist das eher denkbar. Ich war auch bei der Diskussion zu konservativ, ja, weil kurz davor zu fragen, ich meine, ist es oder gab es in ihrer Redaktion selbstkritische Besprechungen von wegen Gauland-Einladung, ja? Aber der war einfach zu nett dafür. Da kann man nicht.
Aber die Frage ist auch so, es hörte sich an, ja, schicken Sie mal und ich lese mir auf jeden Fall durch und dann kommt die E-Mail und er rechtsklick Spam. So könnte ich mir das auch vorstellen. Oder meinst du, das wird wirklich bearbeitet?
Ja, die Frage ist, ob Rechtsklick-Spam nicht auch eine Art von Bearbeitung ist.
Sieht er die E-Mail wirklich, also man...
Also ich will mal die Verfahrensart Rechtsklick-Spam verteidigen. Also in meisten Fällen ist
natürlich,
das die
einzige... Natürlich, aber in unseren Fällen ja nicht. Ich wende das auch oft an, aber uns wäre das ja, das sollte er nicht tun.
Sonst?
Weiß ich nicht, mit dem Kali, wir schicken, wir hetzen ihn, naja...
Wir werden eine interessante politische Persönlichkeit, was es alles für schreckliche Wendungen gibt. Ja, sind wir schon. Also aber der war sehr schnell jetzt dran. Ja, ich wollte mich auch entschuldigen für den letzten Podcast, da war der schon dran. Ich entschuldige mich, wir beide waren da sehr angeschlagen letztes Mal. Ja, deswegen.
Wofür willst du dich jetzt entschuldigen?
Gottschalk ist natürlich in Kulmbach aufgewachsen, aber nicht in Kulmbach geboren. Gottschalk ist in Bamberg geboren, das weiß man auch. Ja. Außerdem, Gaboriau ist keine Figur von Poe, sondern Gaboriau war selber ein Literat, der einen anderen Detektiv, Monsieur Lecoq erfunden hat und der von Poe hieß natürlich Auguste Dupin. Weil die beide so französische Namen hatten, habe ich verwechselt. Es tut mir leid, ich bin auch nicht immer so auf der Höhe, wie der Kommentator zu Recht auf YouTube angemerkt hat. Ich hoffe, ich habe auch ihm heute die richtige Antwort gegeben und so langsam können wir, oder?
Ja, ich suche gerade noch eben ein Bild, weil Thomas Gottschalk hat nämlich ein neues Buch rausgebracht.
Herbstbunt.
Ach, du weißt es, Herbstbunt. Wer nur alt wird, aber nicht klüger, ist schön blöd.
Das ist leider unter seinen Möglichkeiten als Titel, ne?
Das
so ein Titel hättest du auch Jean Pütz zugetraut, ja, muss man leider sagen.
Ich habe es meinem Vater geschickt und habe gefragt, ob er noch als Weihnachtsgeschenk haben möchte. War nicht
oder,
so
auch, oder auch Norbert Blüm oder so, ja. So Leuten traust du so einen Titel zu.
Aber, das ist echt aber ekelhaft,
nicht,
das
aber Cover, nicht Gottschalk, ne? Ja.
Also möchtest du nochmal sehen? Das ist.
Ja, halt irgendwie ein bisschen klebrig, ne?
Ja. Also in diesem. Naja, wir nutzen jetzt, egal.
Aber das war jetzt kein lustiger Anruf, ne?
Nee, das war überhaupt gar nicht lustig.
Aber wir könnten noch einen lustigen Anruf versuchen.
Aber wo denn?
In der AfD-Zentrale nach Thule fragen.
Na, Willst du das wirklich machen?
Warum nicht? Also hast du irgendwelche Verbindlichkeiten oder hast du da Angst, die AfD dumm dastehen zu lassen?
Wieso lasse ich die dumm, wenn dann lassen die sich ja selbst dumm dastehen?
Nicht zum ersten Mal, ja.
Ja, eben. Aber also, ja, weiß ich nicht, nein. Oder willst du das noch machen?
Oder wir rufen beim nächsten Mal. Also wir wollten eigentlich mal ein lustiges Telefonat führen, aber beim nächsten Mal schaffen wir das.
Ja, aber die Frage ist, setzt wir hier so einen Text auf?
Ja, natürlich.
Machen wir jetzt gleich, oder wie?
Ja, du hast doch schon so einen Text, dann tun wir in so ein Portfolio-PDF und dann wird der abgeschickt.
Was heißt das Portfolio?
Selbstvorstellung, von wegen, ich kann das, viele fragen mich um Rat, weil ich so toll bin und meine Zukunft ist groß, bitte verwirklichen Sie sie, so in der Art, ja.
Mhm. Mal sehen, müssten wir eigentlich machen, ne? Wer Zwora so nett war, hat er seinen Namen aber nicht gesagt. Können ihn gar nicht persönlich.
Er hat ihn sicherlich gesagt, aber dann, also wir waren da zu spät dran, ja. Er hat sich sicherlich vorgestellt, ja.
Auch blöd. Rufen wir doch mal an und fragen, wie heißen Sie denn nochmal?
Und hast du morgen Zeit, ja? Mhm. Nein, das lassen wir natürlich alles. Sondern schicken das Portfolio und wenn wir dann demnächst nicht nur in der JF, wo wir ja auch waren, mit dem Tellkamp-Zitat, sondern auch in der FA, ist dumm, finde ich, von JF auf FAZ. Das ist auch so ein Fehler, den viele Leute machen, ja. Ich kannte mal so einen Politiker, so einen CDU-Politiker, ja.
Persönlich?
Ja, Alexander Licht, Vize-Fraktionschef Rheinland-Pfalz oder so, ja. Und der hat gesagt, wir werden Gespräche führen, aber auch Diskussionen. So, und dann hat er das so betont, was man ja nur macht, wenn man sagt, wir führen irgendwie ein anderes mit einer ähnlichen Endung, ja. Wir führen Disputationen, aber auch Diskussionen. Mhm. Wenn du Gespräche, aber auch Diskussionen, dann bist du doch doof, wenn du das so aussprichst.
Warum erzählst du das gerade?
Das fragst du dich ja zum ersten Mal in diesem ganzen Podcast, oder was? Das ist immer ein bisschen spät, oder?
Okay, also, keine Diskussionen. Oder, nee, Diskussionen wieder beim nächsten Mal.
Wahrscheinlich. Es tut uns leid. Wir sind, wie gesagt, wie das deutsche Volk. Das deutsche Volk kann wie unser Podcast auch nicht immer in der ersten Liga spielen.
Nee.
Heute war es vielleicht eher Unterhaching gegen Dynamo, wenn die in einer spielen. Weiß ich gar nicht.
Nein, Unterhaching war das? Nee, das war heute eher so auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Wir lassen das.